Frau von Lützow, ich habe Sie ja daheim besucht und konnte sehen, Sie wohnen in so einem Einfamilienhaus und unten im Souterrain, könnte man sagen, gibt es Ihre Werkstatt. Und in Ihrer Werkstatt in Michelstadt im Odenwald, da stehen ganz viele hochgewachsene, schlanke Figuren, mannshoch, knorrig, dann aber auch sehr filigran, so manche aus Holz, andere aus Bronze. Und Sie haben mir erzählt, das sind Wächter, Schutzfiguren, die Sie schon seit vielen, vielen Jahren anfertigen, auch in immer neuen Variationen. Haben Sie diese Wächter auch für sich persönlich gefertigt?
Ich arbeite grundsätzlich erstmal für mich selbst. Ich mache die Kunst ja nicht für andere, damit die sich ihre Wohnung hübsch dekorieren können, sondern ich mache die Wächter für mich. Und wenn sie dann losgelassen werden mit einem kleinen Klaps von mir, dann sage ich, geh los und tu deine Arbeit bei jemand anderem. Das geht, aber im Grunde genommen arbeite ich nur für mich.
Und warum dann die Figur des Wächters? Suchen Sie da auch Schutz auf diesem Weg? Wollen Sie sich durch diese Wesen beschützen lassen?
Also es gibt so viel Böses auf der Welt und ich lese so viel und ich höre so viel Böses auf dieser Welt. Und dem setze ich etwas entgegen. Ich setze dem Bösen das Gute entgegen, den Wächter. Ich sage immer, es ist so ein bisschen wie nennt man das, so ein Bewegungsmelder. Ja? Helfen muss man sich selbst, aber er passt auf.
Er passt auf, und Wächter haben ja auch sowas Archaisches, Mystisches, weil sie die Dämonen in Schach halten. Also sie sind dann auch Mahnung eben, sie haben das Böse angesprochen, Erinnerung sozusagen an das wiederkehrende Böse, was einem so im Leben widerfahren kann?
Ja, sie halten auch meine Dämonen in Schach.
Und die haben mit der Landzu zu tun?
Nicht nur. Mein Leben ist kein langer, ruhiger Fluss. wenn Sie wüssten, was mir schon alles passiert ist auf meinem Lebensweg. Also,
da kommen wir ja noch drauf.
Naja.
Vielleicht, damit wir ein bisschen ein Gespür dafür bekommen, was dieses Böse in Ihrem Leben auch angerichtet hat. Das Böse ist mit der Entführung der Landshut natürlich erstmal ganz massiv bei Ihnen eingebrochen. Sie waren ja damals Stewardess an Bord, haben auch eine zentrale Rolle für die Besatzung und für die Passagiere gespielt. Und Sie haben ja deswegen auch diesen Namen bekommen, Engel von Mogadischu. Und als ich bei Ihnen zu Besuch war, habe ich gesehen, im Wohnzimmer, da hängt so ein kleines Hinterglasbild, Hinterglasmalerei, das einen Engel zeigt, und der trug eben diesen Titel oder trägt diesen Titel Engel von Mogadischu. Wie stehen Sie so im Rückblick zu dieser Auszeichnung? Ist das eine Auszeichnung für Sie?
Also dieses kleine Bildchen ist ein Votivtäfelchen, das habe ich von Susanne Schäfer, die mich in Heinrich Breleurs Todesspiel gespielt hat.
Das Dokodrama,
bekommen,
ne?
Das Dokodrama, genau.
Über die Landshut.
Und wir sind seitdem befreundet und sie ist eine ganz talentierte Hinterglasmalerin. Das sind Sachen, das gibt es eigentlich fast gar nicht mehr, diese Technik. Und sie hat die entwickelt und sie macht ganz wundervolle kleine Kabinettstückchen. Und mir hat sie das geschenkt und habe ich mich sehr drüber gefreut.
Kann ich mir vorstellen, zumal es natürlich auch dann diese Anbindung hat an den Film, den Sie ja quasi auch, an dem Sie beteiligt waren in dem Sinne. Ne? Sie haben ja, glaube ich, Herrn Breleur auch beraten.
Genau, als Beraterin war ich dabei.
Insofern hat das natürlich nochmal eine besondere Bedeutung. Aber nochmal zu diesem Titel, Engel von Mogadischu, können Sie damit was anfangen?
Also am Anfang fand ich das unglaublich peinlich. Aber mittlerweile denke ich mir, die Leute brauchen sowas, um sich dran festzuhalten, um das einzuordnen und tja, ich kann's ja auch nicht verhindern, ja. Es ist einfach so.
Damals hießen Sie ja noch Gabriele Dillmann.
Lange her.
Genau. 40 Jahre, mehr als 40 Jahre.
Mehr als 40 Jahre.
Genau. Wer war Gabriele Dillmann? Würden Sie sagen, sie war einfach in Anführungsstrichen nur eine Stewardess?
Ja, na klar. Ein ganz fröhliches, junges Mädchen, direkt vom Abitur zur Fliegerei gekommen, weil mir keiner mein Medizinstudium bezahlt hat. Und dann habe ich gedacht, gehe ich halt fliegen.
Liegt ja nah.
Ja. Und das habe ich gemacht und ich war sehr glücklich, wenn ich in New York war, dass man da die flauschigen Handtücher einkaufen konnte und dass man in Bombay in dieses tolle Restaurant ging. Und wenn man in Singapur war, dann bekam man diese wunderschönen Ketten aus Jasmin umgehängt. Also ich habe meinen Beruf unglaublich genossen.
Sie waren ganz unbeschwert. Sozusagen.
Völlig unbeschwert.
Haben Sie sich damals für Politik interessiert?
Immer. Ich bin seit meinem 19. Lebensjahr SPD-Mitglied. Ich bin ein sehr rechter SPDler. Und ich bin völlig unmodern in der heutigen SPD. Aber ich bin auch da unglaublich zäh und bin immer noch nicht ausgetreten, was mich wirklich wundert.
Sie sagen, Sie waren so ganz unbeschwert damals und haben flauschige Handtücher gekauft, waren aber zugleich in der SPD. Also wie passt das zusammen?
Naja, das waren wir. Unsere Generation war einfach politisch. Wir haben demonstriert, wir waren politisch, wir waren politisch engagiert, wir haben uns gestritten, wir haben abends mit einer Flasche Lambrusco und mit Salzstangen haben wir da gesessen, haben uns die Köpfe heiß geredet und dann haben wir Tschüss gesagt und wir waren immer noch Freunde. Das ist anders als heute.
Das heißt, da gab es aber schon also ein reges Interesse. Haben Sie denn auch dann von dieser Zeit und auch von der RAF was mitbekommen?
Ich habe alles gelesen. Also wenn man politisch engagiert ist und interessiert ist, ist die Tageszeitung morgens das Wichtigste. Sehen, was läuft in der Welt, in welcher Welt lebe ich. Und das habe ich mir bis heute erhalten.
Haben Sie sich irgendwie vorstellen können, dass Sie so damit konfrontiert werden würden, so persönlich?
Also es wurde dauernd irgendein Flugzeug entführt. Ganz oft gegen Geld, ab und zu politisch. Das war einfach ein Risikofaktor. Das wussten wir alle.
In der Tat.
Ich bin trotzdem weitergeflogen. Also,
gab es da eigentlich von Seiten der Fluglinien irgendeine Vorbereitung oder irgendwie hat man mit
gab
Ihnen als
Stewardess? Gab es. Es gab einen Lehrfilm, also einen kleinen, kurzen, der sagte eigentlich, alles machen, was die Entführer sagen, Punkt. Das war's.
Damals ganz konkret ist ja die Air France-Maschine entführt worden, ist dann in Entebbe befreit worden. Entebbe wurde dann auch zum Vorbild für spätere Aktionen. Wurde so ein bisschen gehandelt auch als Wendepunkt. Also damals hatte man sich zuvor auf den Austausch von Geiseln auch eingelassen. Aber Entebbe hat man gesagt, man stürmt die Maschine und hat die Geiseln befreit und dabei die Geiselnehmer erschossen. Wie haben Sie das mitbekommen, damals diese Entführung?
Also das habe ich nicht verknüpft mit meiner Entführung. Ich habe gedacht, das waren die Israelis und das andere sind die Deutschen. Und die Israelis, die waren immer deutlich konsequenter als die Deutschen. Die Deutschen haben lieb und nett ausgetauscht und ich habe das alles verfolgt. Aber was soll man denn machen? Heute gehen Sie in ein Einkaufszentrum und einer jagt eine Bombe hoch. Also sicher können Sie überhaupt nicht sein. Und ich glaube, man muss sein Schicksal so annehmen, wie es kommt.
Sie haben ja nun gesagt, dass Sie nicht mehr über die Details der Entführung der Landshut sprechen wollen. Ist für Sie schon zu viel darüber geredet worden?
Nein, aber ich finde, ich habe meinen Anteil geleistet an Staatsbürgerpflicht. Ich habe Rede und Antwort gestanden. Ich habe immer wieder das Gleiche berichtet. Und ich bin jetzt einfach in einem Punkt meines Lebens, wo ich mich auf die positiven Dinge konzentrieren möchte. Also das mache ich einfach nicht mehr.
Erzählen Sie überhaupt Ihre eigene Geschichte noch? Und wenn ja, wie erzählen Sie sie? Also zum Beispiel, wenn Sie demnächst mal Enkelkinder hätten?
Ich habe ein Enkelkind, der würde ich den Film von Heinrich Brilleur zeigen, wenn sie ihn verkraften kann. Und meine eigenen Kinder wollten niemals, dass ich das erzähle. Wir haben nie darüber gesprochen. Mein Sohn kann und meine Tochter, die können es kaum ertragen, wenn ich das erzähle, weil es geht Mama nicht gut, das gefällt ihnen nicht.
Wenn Sie so rückblickend das nochmal an sich vorbeiziehen lassen, würden Sie sagen, in dieser Extremsituation, da haben Sie einfach nur funktioniert oder war da noch mehr, was Sie befähigt hat, diese Extremsituation durchzustehen?
Also mein Charakter. Ich habe einfach Nerven. Ja, ich kann schlimme Situationen durchstehen. Wenn ich mit dem Rücken an der Wand stehe, bin ich am besten. Das ist einfach so bei mir.
Sie haben ja auch mal gesagt, in einem Interview habe ich es gelesen, Sie seien zu wütend gewesen, um Angst zu haben.
Das stimmt. Solange man auf dieser Adrenalinwoge schwimmt, sitzt man nicht zitternd in der Ecke, ja? Da schärft man seine Krallen.
Ist das Wut dann auf diesen Entführer gewesen, auf diesen Palästinenser, von dem wir ja wissen, dass er sich ja sehr radikal verhalten hat, der Entführer?
Er hat ja vorher schon gemordet, na klar. Also auch auf die Situation, dass man eingesperrt wird, ja. Auf die Situation, dass man praktisch das Lamm ist, was zur Schlachtbank geführt werden soll mit einer Nummer, ja, und erschossen werden soll morgens, damit die ihren Willen kriegen. Das macht mich unglaublich wütend. Heute noch eigentlich.
Also ich glaube, dass man in der Situation keinen Widerstand leisten kann. Aber gab es trotzdem Punkte, wo man diese Haltung zum Ausdruck bringen konnte. Ich bin wütend auf dich, dass du mich hier zwingst, diese Situation aushalten zu müssen.
Aber selbstverständlich. Ich habe ihn zum Beispiel, als ich gekniet habe, geschlagen wurde und gesagt gekriegt habe, dass ich Jüdin bin, habe ich ihn so wütend angefunkelt und gedacht habe, ich wünschte, ich wäre es. Und dann wüsste ich wenigstens, wofür ich hier leiden muss oder sterben muss. Aber das hat gewirkt. Also ich habe ihn wütend angefunkelt und hat er gesagt, okay, get up. Ja. Araber verstehen nur Stärke.
Wenn ich eben Sie gefragt habe, auf wen waren Sie wütend, waren Sie ein bisschen wütend auch auf diesen Verhandlungsmarathon, der sich ja im Hintergrund der Entführung abspielte? Also Sie haben ja da auch einen Appell an den damaligen Bundeskanzler Schmidt losgelassen und auch einen Vorwurf formuliert, dass diese Verhandlungen sich zu lange hinziehen. War das tatsächlich so? Haben Sie das so empfunden?
Wir wussten doch gar nicht, dass Verhandlungen überhaupt da waren. Es hat sich niemand als Mitglied der Regierung zu erkennen gegeben. Wir haben mit irgendwelchen Leuten, die zufälligerweise dann in dem Tower waren, da haben die Terroristen mitgesprochen. Also es hat sich niemand tatsächlich als hochrangig, hochkarätiger Verhandler der Bundesregierung geoutet. Und wir dachten, wir sind von Gott und der Welt verlassen. Und es kümmert keinen. Es interessiert einfach keinen. Darauf war ich wütend, als ich dann wusste, dass etwas gemacht wird und dass dann gestürmt wird und dass man eben nicht sich kampflos ergibt. Das fand ich richtig gut.
Also es war eher diese Situation, sich alleingelassen zu fühlen. Hat Sie das eigentlich am meisten gequält, diese Unsicherheit? Oder was war schwierig für Sie?
Also da wir ja praktisch in meinem Kopf zumindest alleingelassen wurden, war ich die letzte Barriere. Also ich konnte was tun. Ich war beweglich, ich konnte rumlaufen. Ich kann immer nur für mich sprechen, ja, nicht für meine Kollegen. Und mein aktiver Widerstand war einfach, dass ich nicht alles das gemacht habe, was die Terroristen von mir verlangt haben. Ich habe zwar offiziell das gemacht, was sie gesagt haben, aber ich habe mich gegen ihren eindeutigen Wunsch mit den Passagieren unterhalten. Ich habe sie gestreichelt. Ich habe ihnen kleine Informationen zugespielt, damit sie was zu tun hatten. Sitzen Sie mal 5 Tage lang auf einem Sessel. Ja, da muss man irgendetwas zu tun haben. Man muss in dem Streckenatlas nachgucken, wo geht's denn lang? Wo fliegen wir denn lang? Und das war alles verboten und ich habe es trotzdem gemacht. Und das ist so mein Akt des Widerstandes gewesen. Ich habe mich auch manchmal dazwischen geworfen. Also das zwischen die Terroristen und die Passagiere.
Hatten Sie da so eine Haltung, ich habe mit dem Leben schon abgeschlossen? Oder was hat Sie geholfen, das auch eben zu machen einfach?
Ich war verantwortlich. Ich war verantwortlich für diese Menschen. Also ich bin ein sehr pflichtbewusster Mensch.
Und irgendwann denkt man auch nicht mehr darüber nach, könnte ich mir vorstellen, dass jetzt für einen selbst Konsequenzen hat, sondern man agiert dann einfach.
Aber im Hintergrund muss man schon wissen, was man tut. Ja? Man darf eine bestimmte Grenze nicht überschreiten. Das muss man erleben, ja, und dann einschätzen und sagen, und jetzt ist zu viel und jetzt nimmst du dich 2 Schritte zurück. Und das ist ein Wabonspiel und gleichzeitig muss man sich unentbehrlich machen, damit man von denen eben nicht erschossen wird. Und dann muss man versuchen, die Passagiere ihnen sympathisch zu machen, vor allen Dingen die, die wirklich gefährdet sind. Wie die Jüdin, die neben mir gesessen hat und die Schma Israel, also das jüdische Totengebet, angestimmt hat. Und ich habe gesagt, das sind aber, die erkennen das. Die wissen, dass das Hebräisch ist. Vorsicht. Und dann hat sie gesagt, ja, wenn der meinen Pass kontrolliert, wie in Entebbe, ist es sowieso gelaufen. Ich habe lauter Stempel drin, dass ich nach Israel eingereist bin. Und dann habe ich kurz überlegt, und dann habe ich gesagt, Sie sind katholisch. Ihr Bruder lebt in Israel in einem Kloster. Der ist Priester. Und Sie besuchen ihn regelmäßig, weil Ihr Bruder Ihnen wahnsinnig wichtig ist. Das ist der Grund. Prägen Sie sich's ein. Das ist die Geschichte. Dann bin ich aufgestanden und sie hatte so Probleme mit den Augen. Die waren sehr trocken. Dann haben wir ihr Augentropfen reingemacht. Und die eine Terroristin hat sogar geholfen dabei, ihr Augentropfen reinzumachen, die Kleine. Und ich habe dann immer wieder kleine Geschichten von ihr erzählt, dass ich neben ihr sitze und dass sie so an ihre Enkelkinder denkt und wie schlimm das für sie ist. Und als die dann wirklich die Pässe kontrolliert haben und dann sind die wie von der Tarantel gestochen, sagen, wer ist diese Frau, wer ist diese Frau? Sag ich, das ist die ganz liebe Omi, der sie die Augentropfen reingemacht haben und die um ihre Enkelkinder schon so viel geweint hat, die ist das. Und dann haben sie den Pass einfach wieder weggelegt. Das erinnert mich dann an die Nazi-Zeit, wer Jude ist, bestimme ich, ja.
Haben Sie eigentlich so rückblickend noch, oder hätten Sie Fragen an den Hauptgeiselnehmer, an den Täter?
Also ich wünsche ihm, dass er in der Hölle gut brennt. Ich möchte mit diesen Menschen, auch mit der überlebenden Terroristin, nichts mehr zu tun haben. Die sind für mich gestorben.
Aber die haben Sie ja vor Gericht später nochmal wieder getroffen.
Ja, weil ich aussagen musste.
Und wie war das für Sie?
Schrecklich.
Weil dann die ganzen Erinnerungen wieder hochkamen? Oder
ich wollte diese, ich habe diese Frau praktisch nicht gesehen. Trotzdem war sie im selben Gerichtssaal wie ich. Und ich habe einfach Rede und Antwort gestanden und habe meine Pflicht getan.
Wie bewerten Sie so im Nachhinein, wir sind ja jetzt 40 Jahre Deutscher Herbst und da wird viel über die RAF und den Deutschen Herbst halt geschrieben, gesprochen, gesendet. Wie bewerten Sie so diesen öffentlichen Diskurs?
Es ist Geschichte. Und ich finde es gut, dass es im Bewusstsein bleibt, dass man eben Terrorismus durch konsequente Haltung auch beenden kann. Denn mit uns hat der Deutsche Herbst aufgehört. Eben, weil man nicht mehr nachgegeben hat. Heute, wenn heute einer Allahu Akbar ruft, dann kann ich nur sagen, rennt. Ja? Das ist ein Todeskult. Die wollen töten und nicht mehr verhandeln. Es ist eine völlig andere Zeit, ein völlig anderes Terrorverhalten. Deswegen ist ja auch der Deutsche Herbst ein abgeschlossenes Forschungsgebiet.
Wobei es ja immer wieder Stimmen gibt, also das konnte man jetzt auch lesen oft. Ich würde nicht sagen, Stimmen, die Sympathie gerade geäußert haben, das wäre jetzt wirklich eine falsche Interpretation, aber die durchaus Verständnis haben für die Motivation dieser politischen Betätigung, dass dieses System, Sie haben es ja eben auch schon skizziert, da waren eben halt noch Altlasten, Nazis noch in Amt und Würden, aber auch dieser Großkapitalismus, der angeprangert wurde, die Banken, nicht umsonst sind Ponto, Buback und Schleyer auch entführt worden und ermordet worden. Also da wurde ein bestimmter Vertreter für einen bestimmten Lebensstil und für eben dieses Großkapital halt wurden an den Pranger gestellt. Und heute in einer Zeit, die wir auch erleben, Stichwort Neoliberalismus, Bankenkrise und sonst was, es gibt viele Leute, die sich ausgegrenzt fühlen, nicht mehr mitgenommen fühlen von einer politischen Entwicklung, die heißt auch, dass die soziale Schere in der Gesellschaft immer weiter auseinandergeht. Da kommt so etwas hoch wie, ja, das kann ich nachvollziehen. Können Sie solche Argumentationen, wie begegnen Sie denen?
Also ich kann Terrorismus niemals nachvollziehen, weil Gewalt niemals eine Lösung ist. Ich bin ein großer Freund von Diplomatie und von Konsens, dass man auch drüber redet und dass man Lösungen findet. Und nicht, dass man mit Gewalt seinen Willen durchsetzen will. Da habe ich überhaupt kein Verständnis für.
Das verstehe ich. Die Mittel sind völlig indiskutabel. Verstehen Sie trotzdem die politische Motivation oder kommen Sie darüber ins Nachdenken heute?
Das kann man nicht voneinander trennen. Also wenn nur ohne Sorg und diese ganzen 68er-Demonstrationen, das waren alles legitime Aufstände gegen genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Aber in dem Augenblick, in dem ein Kaufhaus abgefackelt wurde und Menschen umgebracht wurden, auch wirklich unschuldige Personenschützer. Und wenn ich dann immer denke, dass die deutsche Linke sagt, ja, aber, ja, dieses Ja, aber, da bin ich sowieso ziemlich allergisch drauf. Wenn sie dann sagt, ja, aber der, wie war es, der Buback zum Beispiel. Das war ja ein Vertreter des Staates und was hat er alles Böses gemacht? Oder ja, aber der Schleyer. Nee, es sind immer die Fahrer auch umgebracht worden. Ich meine, man kann noch nicht mal aus dieser Position heraus argumentieren. Ganz einfache Arbeiter, einfache Angestellte wurden in weit größerer Zahl einfach ermordet. Und ich kann nicht verstehen, dass die Deutsche Linke so argumentiert, dass das ein logischer Akt des Widerstandes ist. Wenn man kleine Leute umbringt, viel mehr als große, also wenn man schon überhaupt ans Umbringen denkt.
Es bleibt am Ende also dabei, diese Entführung und auch die RAF ist im Prinzip eine Geschichte der Gewalt.
Absolut.
SWR 2 Zeitgenossen mit Gabriele von Lutzau. Wir haben gerade sehr intensiv über ihr Kapitel gesprochen als Gabriele Dillmann. Aber dann hat ein neues Kapitel angefangen nach der Entführung. Wie ging es da für Sie weiter? Also Sie haben dann Ihren Job als Stewardess erstmal an den Nagel gehangen.
Und ich habe ihn aber erst an den Nagel gehangen, als ich schwanger wurde. Und das war sehr schnell. Ich habe also den Terroristen nicht nur gezeigt, dass ich überlebe, sondern ich habe mich sogar noch vermehrt. Das war ein sehr gutes Gefühl. Und ich habe einen wundervollen Sohn, der heute 39 Jahre alt ist und der ein ganz toller Mensch ist. Und ich habe dann 10 Jahre später noch meine Tochter bekommen, die also auch ein ganz wundervoller Mensch ist. Und ja, mein Leben ist gut.
Damals, wie haben Sie dann noch auf dieses Leben davor zurückgeschaut? Ist das dann irgendwie erstmal ausgeblendet und Sie sagen, jetzt geht's weiter? Ich habe jetzt 2 wunderbare Kinder, ich habe jetzt einen wunderbaren Mann und gehe jetzt meine eigenen Wege. Und kapselt man das dann so ab, ganz bewusst, oder gehört das noch dazu?
Also ich habe es erst abgekapselt. Dann gab es so Sachen, dass ich posttraumatische Stresssyndrome, indem ich gesehen habe, dass Flugzeuge brennend vom Himmel fallen. Und ich habe das so hingenommen, bis ich irgendwann mal zu meinem Mann gesagt habe, sag mal, das Flugzeug ist doch jetzt nicht wirklich explodiert, oder? Und da sagt er, was? Das siehst du doch, guck doch mal hin, da fliegt es doch noch. Ja, und dann sah ich, es fliegt tatsächlich noch da. Und dann hat es auch aufgehört. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Und so habe ich das eigentlich immer gehalten. Ich habe eigentlich immer, wenn ich Probleme hatte, habe ich versucht, sie selbst zu lösen. Wie immer in meinem Leben.
Und das haben Sie offensichtlich geschafft.
Ich denke ja, auch mit der Kunst.
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie wurde denn aus der ehemaligen Stewardess und Mutter dann die Bildhauerin?
Ja, ich bin noch nie mit Bildhauerei in Verbindung gekommen. Und ich bin wie die meisten frustrierten Hausfrauen und Mütter, wenn das Kind 2,5 ist und man denkt sich, da müsste doch intellektuell irgendwo noch etwas sein, was mich etwas mehr bewegen könnte als Windeln wechseln und da, du und fall nicht und fass das nicht an. Da ging ich dann in einen Töpferkurs und habe dort niemals einen Topf gemacht, sondern gleich, also Menschen, und ich habe mich gemacht in meiner Situation und ich wusste auf einmal, dass ich dreidimensional denken kann. Ich habe auch diese Figuren nicht gebrannt, ja, ich habe die nur gemacht und dann habe ich nach einem vernünftigen Material gesucht, in dem ich arbeiten konnte. Und dann ist mein Mann geflogen mit dem Schwiegersohn eines Professors in Straßburg, Walter Piesch, der leider schon gestorben ist. Und da bin ich dann 11 Jahre hintereinander zu Sommersymposien gegangen und habe dort Bildhauern gelernt.
Sie haben gesagt, Sie mussten Ihr Material erstmal suchen.
Holz, das war dann Holz. Ich ging in den Wald, wo Walter und Barbara wohnten. Und erst hat er mir einen Kalkstein gegeben und da habe ich gedacht, das ist tot, ja. Das ist Sediment, das ist entsteht es durch Vulkan, ja, also durch Gewalt oder durch Sediment, also durch Tod. Stein ist nicht mein Material, ich möchte etwas Lebendiges haben. Und das war das Holz, wie das duftete, wie es riss, wie es schrundig wurde. Holz ist ein lebendiger Werkstoff und Holz ist gefangene Energie. Also der Baum zieht die Kraft aus der Erde und die Blätter holen die Kraft von der Sonne und speichern das Ganze im Holz. Freisetzen kann man es, wenn man es verbrennt. Aber die gespeicherte Energie, der versuche ich in der Bildhauerei nachzuspüren.
Ich muss trotzdem noch mal fragen, Sie haben aber auch mit Hammer und Meißel gearbeitet,
ganz
oder?
Ganz am Anfang. Ich habe, ich glaube, ein einziges Stück gemacht.
Ah, und da haben Sie dann gleich erkannt, das ist nicht meine
Sache.
Das
war es nicht, ja. Mhm.
Weil ich hatte noch eine. Sie haben aber auch, Sie arbeiten nicht nur mit Holz, Sie arbeiten ja auch mit Bronze, nicht wahr?
Nein, ich bin Holzbildhauerin und gebe es dem Gießer zum Gießen. Also meine Arbeit an der Skulptur ist die Holzskulptur. Und danach lasse ich sie eine Rüstung anziehen bei meinem Gießer. Und dann kann sie raus in die Welt.
Das heißt, Sie verkaufen oder Sie stellen nicht nur jetzt diese Holzelemente, diese Wächter da, sondern, die habe ich doch gesehen in Ihrer Werkstatt, es waren noch ganz viele.
Ja, ja.
Und interessant finde ich, auch in Ihrer Werkstatt steht eine Kettensäge. Wie sind Sie zur Kettensäge gekommen?
Ich hatte in Neuseeland, mein Leben ist kein langer, ruhiger Fluss, ich hatte in Neuseeland einen schweren Autounfall und da wurde mein Handgelenk zertrümmert. Das ist nicht das Einzige, meine Lunge ist eingefallen, Ich habe einen Rippenserienbruch gehabt, direkt an der Wirbelsäule. Mein Schlüsselbein war zertrümmert und halt mein Handgelenk. Und dann hat man mir gesagt, ich könnte in meinem Beruf als Bildhauerin nicht mehr weiterarbeiten. Ich habe es natürlich trotzdem gemacht, habe dann abends da gesessen, die Tränen sind mir die Backen runtergelaufen, weil ich solche Schmerzen im Handgelenk gehabt habe von den Erschütterungen des Beitels und des Stecheisens. Und dann hat mein Lehrer mir gesagt, probier doch einfach mal mit der Kettensäge. Ich habe dir doch da immer die großen Stücke abgeschnitten. Vielleicht arbeitest du mal ein bisschen mehr mit der Kettensäge. Und siehe da, ich habe die Kettensäge genommen und ich habe von Anfang bis Ende die Skulptur fertig gemacht. Und da wusste ich dann auf einmal, das ist es.
Wobei diese Kettensäge macht ja einen sehr martialischen Eindruck. Ist das nicht auch ein ständiger Kampf dann?
Ja, aber ich gewinne ja. Ich habe nichts gegen Kämpfe, wenn ich gewinne. Gar nichts. Ich bin der Chef der Kettensäge.
Gut. Und Sie sind beim Holz geblieben die ganze Zeit. Eben, woher kommt dieses Holz, was Sie bearbeiten?
Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal kommen Freunde an und sagen, wir machen einen Baum um, willst den haben. Andere Male sehe ich etwas, was irgendwo im Wald liegt und schleppe es illegalerweise nach Hause. Oder nette, freundliche Leute werfen mir einfach einen ungewöhnlich gewachsenen, verknurztes Stück in den Garten. Und im Gegensatz zu anderen Leuten freue ich mich, wenn da eine Delle in dem Rasen ist.
Sie haben ja, wie gesagt, ganz viele Wächter, wir haben schon drüber gesprochen, weil sie in der Werkstatt stehen, aber auch noch ausgelagert. Wir sind ja dann noch zur Werkstatt in Michelstadt direkt dann auch, ne?
Das ist mein Lager.
Ihr Lager, genau, da stehen noch mehr. Und es sind, man kann sehen, es sind ganze Serien von Wächtern, die Sie da entworfen haben. Das ist das eine. Dann haben Sie aber auch so flügelartige Wesen und Gebilde, die meisten, die so würden so sagen, das sind eben Engelsflügel in verschiedenen Größen. Was treibt Sie eigentlich an, diese Werkgruppen immer weiter zu perfektionieren? Warum? Also könnte es nicht auch mal was ganz, ganz anderes sein?
Aber das ist mein Oeuvre. Das ist die Leidenschaft der Kunst, das, was ich mache, bis in jede kleine Ecke auszuloten.
Und Sie finden dann immer noch was Neues?
Ich finde immer was Neues.
Interessant ist ja in dieser nordischen Mythologie, da stehen die Wächter ja oft so auf der Grenze zwischen Leben und Tod. Und ich finde es auch sehr beeindruckend. Sie haben ja für die Opfer von Utøya, des rechtsextremen Breivik, haben Sie 77 Bronzewächter auch gestaltet. Wie kam es denn eigentlich zu diesem Projekt?
Also 77 Bronzewächter habe ich noch nicht. Ich habe bis jetzt 12. Da ging mir dann einfach die finanziellen Mittel aus. Ich bin von zu Hause aus nicht reich. Wir kommen gut zurecht, aber ich kann immer nur das, was ich verkaufe, dann wieder reinvestieren. Und genau das mache ich auch. Ich habe wie das Kaninchen vor der Schlange gesessen, als dieser Mörder die Kinder umgebracht hat, die Jugendlichen. Ich habe 3 Tage lang nichts anderes gemacht, als nur Fernsehen gesehen, weil ich bilde mir immer ein, das ist auch so ein, vielleicht ist das auch eine Nachwirkung der Entführung, das weiß ich gar nicht. Wenn ich alles weiß, habe ich alles im Griff. Natürlich ist es eine Illusion, ich habe gar nichts im Griff, aber ich bilde mir ein, dass das Wissen mich die Lage einschätzen lässt. Und das ist mir ganz wichtig, dass ich die Lage einschätzen kann. Meine persönliche, die meiner Kinder, die meiner Enkeltochter. Und am nächsten Tag, morgens, übernahm ich die Schirmherrschaft für ein Jugendprojekt, 180 Jugendliche aus 29 Ländern. Das ist genau die Zusammensetzung, wie sie auf der Insel war. Alle so in diesem Altersrahmen. Es fing mit 16 an und ging dann hoch bis 21. Ich kam dahin und habe gesagt, habt ihr Security? Und dann hat er gesagt, wir Security, wir meditieren, wir werden den Pestfriedhof schön herrichten, du sägst eine Skulptur für uns, das wird alles so schön werden. Und dann habe ich gesagt, ihr habt kein Fernsehen geguckt, wir haben gar kein Fernsehen. Da habe ich gesagt, oh, was mache ich jetzt? Ja. Und da habe ich mich hingestellt und dann bin ich nochmal heimgefahren und habe den ersten großen Seelenvogel geholt. Eine Tuja, die da steht, die Arme breit, und sagt, bis hierher und nicht weiter. Und dann habe ich angefangen, ein Jahr lang wie eine Besessene zu arbeiten und habe es tatsächlich geschafft, 77 Seelenvögel, wie ich sie nenne, zu machen. Das sind Boten zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Toten. Und mein großer Traum war halt, dass man sie, die ganzen 77, auf der Insel aufstellt, dass man tausende Lichter macht und dass man mit allen Überlebenden, mit allen Angehörigen der Toten, mit allen Helfern gemeinsam ein Fest des Erinnerns und des Überlebens feiert. Vielleicht noch ein ökumenischer Gottesdienst mit allen fünf großen Weltreligionen. Und das hat die Norweger aber leider nicht interessiert. Ich bin dafür extra nach Norwegen gefahren. Jetzt habe ich eine sehr schöne Ausstellung, eine große Installation, die ich ab und zu zeige. Zum Beispiel auf der Art Karlsruhe habe ich sie ausgestellt draußen im Außenbereich. Und das war also ist sehr gut angenommen worden.
Das ist eigentlich ein sehr bewegendes Projekt, finde ich. Erstaunlich, dass es bei den Norwegern gar nicht so auf fruchtbaren Boden. Das könnte vielleicht eine Erklärung sein, aber das möchte man sich eigentlich auch nicht vorstellen.
Es ist die Erklärung. Ich bin informiert worden, dass das die Erklärung ist. Wir brauchen die Deutschen nicht, um zu trauern.
Diese Haltung, sich in Verantwortung zu nehmen, das kann man auch an anderer Stelle sehen. Wir haben auch eine Figur in der Gedenkstätte Yad Vashem von Ihnen ist dort aufgestellt. Welche Figur ist das?
Das ist der Flügel Buchenwald. Ein einzelner Flügel in einem Käfig, drehbar. Ich habe in Weiden bei Weimar bei einem Kunstsymposium mitgemacht. Und das hieß Flügel schlagen am Berg. Und ich dachte auch Weimar, Schiller, Goethe. Ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass da ein KZ ist. Also ich bin so ein Wessi. Bei mir hörte wirklich an der Grenze irgendwie die Bildung auf. Und ich war da sehr einsam, weil ich sehr viel Krach gemacht habe mit meiner Kettensäge. Und dann kam dann ein Herr vorbei mit seinem Gehapparat und ich fragte ihn, sagen Sie, was haben Sie denn für Attraktionen hier in der Gegend? Und ich dachte jetzt, das ist vielleicht die Kneipe, wo die Mutti noch selbst kocht, Meet the Locals, wo man abends mal hingehen kann, Bier trinken kann, ja, so lokale Spezialitäten, sowas dachte ich, weil ich war 10 Tage da und ich wollte einfach auch die Menschen kennenlernen, die um mich herum leben. Mhm. Und da sagt er, naja, die einzige Attraktion, die wir haben, ist das KZ Buchenwald. Wenn der Berg nicht da wäre, Sie könnten direkt hinschauen. Und von diesem Augenblick an saß dieses KZ in meinem Genick. Und man kann den Skulpturen ansehen, wie ich arbeite. Man kann ihnen ansehen, dass es mich bedrückt hat. Und dann hinterher, als es fertig war, gingen mein Mann und ich und machten diese Tour durch die Gedenkstätte. Und da habe ich dann gesehen, dass alles, was mit Juden zu tun hatte, abgerissen worden ist, weil das war unwichtig, völlig irrelevant. Und alles, was mit Kommunisten zu tun hat, das war schön ordentlich aufpoliert. Und ich empfand das als so zutiefst ungerecht. Ja, dann sind wir weitergefahren, also wieder weitergefahren zum Hotel. Und wir fuhren durch Buchenwälder, 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 die übrigens hervorragend gedeihen und wachsen, weil die gesamte Asche aus dem KZ als Düngemittel dort eingesetzt worden ist. Und es wurde dämmerig und wir kamen an eine Lichtung. Und in dieser Lichtung hatte der Blitz einen Baum gespalten. Und die beiden Hälften kippten nach außen und unten waren sie zusammengehalten. Und das helle Innere des Baumes leuchtete. Es sah aus, als wäre ein riesiger Vogel gelandet im Dunkeln. Und das war für mich wie ein Zeichen. Ich kann es nicht ändern, dass es passiert ist, aber ich kann ein Zeichen setzen. Und dann habe ich 3 Jahre lang daran gearbeitet, um einen Baum zu finden, der nicht wegen mir gefällt wird, weil also ich wollte jetzt nichts gegen den Tod machen und sagen, dieser Baum fällt ihn. Ich wollte einen Baum haben, der sowieso gefällt werden muss, aber der alles gesehen hat. Und nach 3 Jahren bekam ich den Anruf von einem ganz reizenden, sensiblen Förster, der sagte, Frau von Lutzau, kommen Sie, ich habe den Baum, der hat alles gesehen. Ich packte meinen Sohn ein mit seiner Videokamera und wir fuhren los. Mein Sohn hat einen sehr schönen Film daraus gemacht, Buchenwald, The Making of, bis zum Schluss. Das Rohmaterial ist noch da. Er hofft ja, dass das irgendwann mal ein Filmchen wird, was auch gesendet wird. Aber wir zeigen es bei Ausstellungen ab und zu und die Leute sind völlig fasziniert. Das ist also vom Fällen des Baumes bis zur Übergabe in Yad Vashem ist alles dokumentiert. Und das war mir wahnsinnig wichtig. Immer wenn es mich zerreißt, mache ich Kunst und ich mache sehr viel intuitive Kunst. Natürlich mache ich sie in meinem Oeuvre, in meinem Stil. Aber was ich mache, ist häufig das, was in mir im Moment gerade am wichtigsten ist, am meisten arbeitet.
Interessant finde ich, dass Sie, sagen wir mal so, durch Ihr Angebot, diese Figur zu erstellen, Sie haben ja auch eben sehr, sehr schön beschrieben, wie das zustande kam, dass man sich dann auch diesen Opfern von Gewalt wieder sehr nah fühlt.
Ich fühle mich allen Opfern von Gewalt nah. Das kann nur jemand verstehen, der auch schon mal in so einer Situation war. Und deswegen sind alle Leute, die auch schon mal entführt worden sind, die haben eine verschworene Gemeinschaft. Also das sind Leute, die kenne ich gar nicht, mit denen würde ich Händchen halten. Ja, also das ist, ich habe Benny getroffen, der war damals 13 in Entebbe. Den habe ich in Jerusalem getroffen. Wir waren sofort, also der ist mir um den Hals gefallen und wir haben uns gegenseitig praktisch, ja, ich weiß nicht, ob es getröstet ist, also bestärkt, dass wir überlebt haben, ja.
Also die Kunst ist für Sie auch heute immer noch eine Überlebensfrage?
Ich habe im letzten Jahr habe ich Brustkrebs gehabt. Den habe ich überwunden, hoffe ich. Mhm. Und ich hatte den Auftrag, einen Flügel zu machen für ein Grab. Einen schönen, dahingegossenen Flügel auf ein Grab. Hätte mir finanziell sehr gut getan. Ich habe mit dieser reizenden Dame, die auch mit mir in dem Flugzeug war, ihr wesentlich älterer Mann ist gestorben und für dessen Grab wollte sie diesen Flügel haben. Und wir haben also gemeinsam, sie hat mich besucht, wir haben gemeinsam das Holz ausgesucht und habe gesagt, ich mache dir einen richtig tollen Flügel. Und ich fing an, das erste Mal nach meinen ganzen OPs, nach dem ganzen Mist, den ich jetzt dann auch schon wieder erlebt hatte, habe ich wieder gearbeitet. Die erste Skulptur, die ich mache. Und ich fange an und ich säge und säge und säge. Und dann denke ich, das wird kein Flügel. Was ist das denn? Oh, na gut, dann wird es halt was anderes. Hinten vorne abgeschnitten, also wesentlich kleiner gemacht. Zack, zack, zack. Was hatte ich gemacht? Ich hatte meinen Knoten aufgelöst. Ich hatte eine große, schöne Skulptur gemacht, den Knoten befiedert, ja, also aufgelöst, praktisch besiegt. Und da sieht man dran, wie ich arbeite, dass ich einfach ganz intuitiv arbeite. Jedes Stück, was ich mache, ist ein Stück von meiner Seele, ja.
Frau von Lutzer, wenn man Sie heute trifft, dann ist das alles auf den ersten Blick wahnsinnig idyllisch. Also es ist ein schönes Häuschen dort in Michelstadt und sehr individuell eingerichtet, also sehr viel Zusammengesammeltes, sehr liebevoll, sehr behütet, finde ich. Viele Katzen, die Sie versorgen und die alle sehr gerne
bei Ihnen sind. Sind ja nur vier.
Ja, nur, genau. Passen noch ganz viel mehr rein. Viel Grün und drumherum, also sehr idyllisch und so langjährige, vertraute Nachbarn, irgendwie man kennt sich und unten dann die Werkstatt und so, da braucht man nur runter zu gehen. Wie passt denn dieses stille, ländliche Idyll zu der sehr umtriebigen Frau, die wir jetzt gerade so kennenlernen, die sich auch nicht unterkriegen lässt und die so wahnsinnig couragiert ist und auch zu der international, muss man sagen, auch inzwischen anerkannten Künstlerin. Sie haben ja in New York ausgestellt, auch in Shanghai. Also das ist ja jetzt nicht nur, dass Sie für sich in der Beschaulichkeit irgendwie arbeiten, sondern Sie sind da ja sehr viel unterwegs. Wie passt das alles zusammen?
Die umtriebige Frau ist ja eigentlich Frankfurterin. Wir haben noch eine Wohnung in Frankfurt und ich bin schrecklich gerne Frankfurter auch. Also ich habe zwei Seelen schlagen, ach, in meiner Brust. Die eine ist einfach sehr urban und die andere, ich liebe es zum Beispiel Pilze sammeln zu gehen. Ja, es ist schon sehr schön bei mir. Als ich jetzt krank war und da lag immer eine Katze mit im Bett, also das, die mich gesund schnurrt. Also das sind Sachen, das ist gut für die Seele. Während Frankfurt spannend ist. Und ich bin auch sehr mobil. Ich habe mein Auto, ich fahre überall hin. Die nächste Ausstellung ist in Wuppertal. Zack. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Mhm. Ich bin jetzt also niemand, der sagt, oh, ich müsste in die große Stadt fahren. Das ist so weit weg. Nein, nein.
Und wie vernetzt sind Sie so in der Kunstszene? Oder sind Sie eher so für sich?
Ich bin eigentlich mehr für mich. Ich mache mein Ding und ab und zu kommt jemand auf mich zu und vermittelt auch etwas oder will was kaufen. Und ich habe ja 15 Jahre lang die Kunsträume geführt in Frankfurt. Die Galeristen, die ich hatte, die dann eine Ausstellung mit mir gemacht haben und ein oder zwei Stücke verkauft haben und dann alle 3 Jahre mal eine Ausstellung gemacht haben, das hat mir nicht gereicht. Ich wollte mehr. Ja, und dann habe ich gesagt, dann mache ich das halt selbst. Das ist ganz oft in meinem Leben so. Ich habe es lieber, wenn es jemand anders macht, aber wenn es keiner macht, dann mache ich es halt alleine.
Man konnte sie auch jetzt wieder sehen. Präsent sind sie, als es um die Landshut ging, die jetzt ja zurückgeholt wurde. Vor kurzem konnte man sie, Frau von Lutzau, in Friedrichshafen sehen, weil ja Teile dieser alten Landshut, die ursprünglich verschrottet werden sollte, nach Deutschland geholt wurden. Und sie wird jetzt wieder hergestellt und dann wird die ganze Landshut zu sehen sein. Das war Ihnen offensichtlich sehr wichtig.
Das ist mir wahnsinnig wichtig, ja.
Warum?
Diese Maschine ist geflogen, wo sie eigentlich nicht mehr hätte fliegen können oder dürfen. Also die ganze Maschine ist ein Wunder. Also Sie müssen sich vorstellen, in Aden ist die Maschine neben der Startbahn im Sand gelandet. Da werden dann beim Bremsen Staubsteine eingesammelt. Wenn auch nur ein kleiner Haarriss an irgendeiner Treibstoffleitung gewesen wäre, wir wären bei dem Neustart in die Luft geflogen. Die Piloten haben, also der Pilot, Jürgen Vitor, der Kapitän Schumann ist ja damals leider erschossen worden in Aden. Der Jürgen Vitor hat einfach die Pistole an den Kopf gehalten gekriegt und hat gesagt, flieg. Und er hat gesagt, eigentlich kann die nicht mehr fliegen. Die ganzen Feuerlöscher sind abgeblasen. Es muss gereinigt werden, es muss nachgeguckt werden. Das ist, nein, flieg. Dann ist er geflogen und dann hat er zu mir gesagt, wenn es jetzt kracht, geht es wenigstens schnell. Und die Landshut hat es geschafft. Die ist weitergeflogen, einfach so, ohne zu explodieren. Die Triebwerke wurden wahnsinnig heiß und sie ist trotzdem weitergeflogen. Ich weiß noch ganz andere Sachen von der Landshut mittlerweile, was sie alles geschafft hat in ihrem Leben, was aber nicht für die Öffentlichkeit ist. Sie ist ein Wunder, ein kleines dickes Wunder.
Und auch ein Symbol für den Sieg über die Gewalt?
Es ist ein Symbol für die Nicht-Erpressbarkeit des Staates. In der Landshut sind schreckliche Dinge passiert, aber dafür kann das Flugzeug nichts. Die Landshut ist eigentlich die 88. Geisel.
Wäre für Sie ein angemessenes Erinnern an das, was in der Landshut oder was auch darum diese ganze RAF-Geschichte betrifft, nicht möglich ohne dieses Originalflugzeug?
Also es macht es einfacher auf jeden Fall. Und die Familie Dornier ist unglaublich flugbegeistert und sehr engagiert. Und die bauen extra einen Hangar. Und es gibt jetzt eine Wissenschaftskommission der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat sich übrigens eingeklinkt und zwar vollständig. Ja, und hat gesagt, okay, wir finanzieren das. Da sind dann auch Museumspädagogen dabei. Da sind Wissenschaftler für Geschichte dabei und. Und die werden ein Konzept erarbeiten, wie man am besten museumspädagogisch das Ganze aufbereitet.
Sie haben eben gesagt, die Landshut, das war im Prinzip auch eine Geisel. Und wir erleben gerade eine Zeit angesichts der Terroranschläge, die in ganz Europa stattfinden, das natürlich auch eine Diskussion eingesetzt hat, die sagt, wir müssen im Namen der Sicherheit auch die Freiheit der Menschen ein bisschen mehr einschränken, die Freiheit in Geiselhaft nehmen durch Videoüberwachung, durch Vorratsdatenspeicherung. Wie sehen Sie diese Entwicklung?
Ich glaube nicht, dass unsere Freiheit dadurch wirklich eingeschränkt wird, es sei denn, es kommt ein Diktator ran und missbraucht das. Das ist natürlich möglich. Aber in unserer Demokratie ist das eigentlich, man kann auch nicht den Terror verhindern, aber man kann die Bösen fangen. Durch diese Videoüberwachung. Und das finde ich ganz wichtig. Ich möchte niemand davon kommen lassen, der so etwas tut.
Auf wie viel Freiheit würden Sie verzichten?
Also gegen Videoüberwachung habe ich nichts. Wenn ich in Israel bin, man macht die Handtasche auf, wenn man reingeht. Man wird überall kontrolliert. Die Israelis sind mit eines der freiesten Völker, die ich kenne. Aber die haben halt sehr viel Sicherheitsapparate in ihrem ganzen Leben. Und wir werden möglicherweise israelische Verhältnisse bekommen. Das ist durchaus möglich.
Verraten Sie uns noch gerade im Moment, an welchem Projekt Sie arbeiten?
Also im Moment arbeite ich an dem Projekt Deutscher Herbst. Es ist wirklich jeden Tag irgendetwas. Und ich sage Ihnen, ich bin so froh, wenn der 18. ist und wenn das alles rum ist und wenn ich mein normales Leben wieder haben kann. Das ist für mich, ja, wahnsinnig wichtig. Und danach lasse ich mal die Flügel hängen und fange vielleicht auch mal wieder an zu arbeiten. Es wäre ja richtig schön, wenn ich die Zeit dafür fände.
Finden Sie bestimmt und dafür viel Erfolg und ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.